glaube, ich rieche an dem Parmesan auf meine Lasagne.
Was ist Parmesan?
Der Käse.
Also ich kenne den unter Parmesan oder Parmigiano, Reggiano, Italiano. Tja, mal schauen, ob wir es noch rechtzeitig schaffen. Vielleicht kurzer Service-Hinweis an alle Zuhörer. Wenn ihr jetzt pausiert und euch eine Lasagne in den Ofen schiebt, dann könnte es sein, dass sie genau fertig ist, wenn der Podcast Ende ist, weil wir werden, das ist genau unsere Taktik jetzt, dass wir die Lasagne in den Ofen geschoben haben. Und wenn sie fertig ist, dann hören wir sofort auf zu reden. Also das wird unser Schlusspunkt sein.
Also legt los, an Gurten.
Jo.
Sweet Spot. Das ist Sweet Spot, Baby.
Gute und Servus hier aus dem Allgäu. Und mittlerweile zu unserer Aufnahmezeit aus dem dunklen Allgäu.
Ja, aber das liegt nicht so sehr an der Tag. Also ja, es ist jetzt nicht mehr so früh, aber es wird einfach auch schon wieder viel zu früh dunkel.
Das war das, was ich gerade gesagt habe.
Schrecklich. Ja, ja, ich weiß.
Aber Winter is coming.
Ja, schrecklich.
Kennst du Winter is coming?
Was ist das?
Von Game of Thrones.
Nein, ich kann noch keine Serien. Ich bin auch völlig raus. Aber wir haben gerade noch gar nicht, wir müssen das Thema noch beibehalten. Du hast viel zu schnell schon wieder abgebrochen damit, weil es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Typen, wenn es um das Thema Lasagne geht. Und ich möchte jetzt unseren Zuhörern nahebringen, wie deine Lasagne aussieht versus wie meine Lasagne aussieht.
Okay, also es gibt nur eine richtige Methode. Und die funktioniert so, dass man unten Nudelblätter macht, dann kommt die Füllung, dann kommt Queso.
Das hast du aber von mir schon abgeschaut.
Nein, das ist immer so. Dann kommt wieder Nudel, Blätter, Füllung und dann muss man halt so hoch stapeln, wie man das möchte. Und dann kommt letzte Mal Füllung, wieder eine Schicht Käse, Nudelblätter und dann kommt Käse oben drauf. Das ist schön krusprig ist am Ende.
Du musst nochmal dein Deutschwörterbuch genau anschauen nach der Folge.
Ja, das Problem ist einfach nur, dass du humorbefreit bist und keine Reels kennst.
Du sprichst einfach nur noch in Reels. Das ist deine Grammatik. In Reels und in Videos und in Nippel von Stefan Raab. Das ist dein Wortschatz.
Sehr, sehr gut.
Und Teddy Teclebran. Daraus besteht dein Sprachfundus.
Mhm.
Naja, ich auf meiner Seite würde sagen, dass es absolut falsch ist. So macht keiner Lasagne, weil oben Nudeln und dann Käse, das ist einfach nur krass trocken und hart und nicht zu beißen. Und deine Lasagne ist grundsätzlich immer sehr trocken. Meine ist immer sehr rich und sehr matschig und nass. Und in einer Sache stimme ich dir aber zu, dass auf einer Lasagne keine Béchamelsoße der Welt irgendwas verloren hat. Das ist einfach nur ekelhaft. Also wer Béchamel auf seine Lasagne packt, der hat keine Seele, meiner Meinung nach. Und was ich aber noch so ein bisschen aus meiner Kindheit kenne, was glaube ich auch ziemlich ketzerisch ist, aber ich finde es trotzdem geil, ist, dass mein Papa immer sehr gerne Pilze mit in die Lasagne geballert hat.
Das ist ja wohl auch seelenlos.
Ja, das ist schon auf jeden Fall nicht sehr traditionell, aber eigentlich an sich so mit diesem Umami-Gedanken und so gar nicht so verkehrt. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, aber ja, muss man nicht machen.
Ich hätte jetzt fast mit einem weiteren Reel oder Nippel geantwortet, aber den lasse ich raus.
Ich habe noch
auf jeden Fall ist das die falsche Methode.
Und ich habe noch die Spezialität, was auch immer. Dass ich nur Parmigiano auf meine Lasagne mache und sonst keinen anderen Käse.
Ja, doch, da haben wir so guter Käse drauf.
Ja, ich glaube, normalerweise ist da schon noch Mozzarella drauf, oder? Also ich bin, wie gesagt, nicht so wirklich vom Fach, aber ich finde halt, das Geilste, was es gibt, ist Parmigiana, also mit Aubergine und deswegen davon so ein bisschen inspiriert.
Merkt man kaum, dass du nicht vom Fach bist, aber kein
Problem. Ist ja egal, ich mache halt einfach mein Ding, aber du bist auch nicht vom Fach, leider.
Nur sicher.
Wie kann man nur immer so von sich selber überzeugt sein?
Wenn ich in diese Dings gegangen wäre, hätte ich ein paar Michelin-Sterne schon in meiner Küche hängen.
Also damit nicht.
Auf jeden Fall sind wir relativ spät, ist das falsche Wort, sehr im Zeitverzug hier wieder am Start.
Ja, was
ich. Und ich möchte kurz vor der gesamten versammelten Faninnenschaft einmal ein Gelöbnis der Besserung.
Gelübde?
ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall möchte ich, dass Besserung gelobt wird und ab jetzt wieder zuverlässig und regelmäßig wir am Start sind.
Aber guck mal, weißt du, wie das andere Leute machen? Die sagen dann einfach, ja, das war jetzt unsere Pause und jetzt kommt eine neue Staffel. So sagen andere Podcasts. Und deswegen finde ich es immer voll schwierig, sich dann so zu entschuldigen oder irgendwie.
Nein, man muss auch
so,
keiner entschuldigen.
Man schuldet doch niemandem.
Es gab irgendwas. Einfach andere Dinge, die zu tun waren. Deswegen haben wir das leider nicht geschafft, weil man muss ja immer noch mal sagen, wir machen das ganze Ding hier für lau. Aus rein Freude an Tache.
Ich mache es rein freiwillig mit dir.
Und von daher, ja, waren einfach andere Dinge, die jetzt in letzter Zeit wichtig waren, weswegen wir es leider nicht geschafft haben.
Sag doch nicht geschafft, sondern wir haben andere Dinge priorisiert. Das heißt auch nicht, dass man das dann nicht schafft, sondern man sagt, nee, ich mache es nicht.
Okay.
Sondern andere Sachen.
Jetzt, wenn du mir so kommst, ich hätte es geschafft. Du nicht, deswegen sitzen wir jetzt erst hier.
Dann Punkt. Stimmt.
Auf jeden Fall. Waren wir das letzte Mal, als wir uns gehört haben, noch in Köln?
Ja, nicht direkt in Köln.
Zu einem Triathlon. Zu dem Köln-Triathlon. Und ja, der war deshalb wichtig, beziehungsweise was heißt wichtig, aber das war jetzt meine nächste Frage an dich, weil ich da ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe mit diesem Back-to-Back-Racing dann nochmal zu starten. Aber ich wollte dich einfach nur fragen, wie du generell dazu stehst, zu diesem Ding. Du hast es ja schon mal gehabt oder noch gar nicht gehabt?
Ich glaube, nee. Also halt mal eine Sprintdistanz nach einer Mitteldistanz oder eine olympische nach einer Mitteldistanz. So, das habe ich schon gemacht.
Mhm. Und wie ging's dir da?
Gut eigentlich.
Nicht so aber schlecht, ja.
Also ich habe keine wirkliche Meinung dazu, weil ich glaube, so dieses richtige Back-to-Back von zwei wichtigen Rennen, wo es irgendwie drauf ankommt, hatte ich noch nie.
Mhm.
Und schon öfter mal irgendwie angestrebt, aber dann aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht dazu gekommen oder doch nicht gemacht oder wie oder was. Also grundsätzlich bin ich eigentlich negativ eingestellt, aber so wirklich die Chance dazu, das mal so richtig auszuspielen, wie es jetzt auch andere Mädels dieses Jahr krass gemacht haben, hatte ich noch nicht. Und aber glaube ich auch einfach noch viel zu wenig Jahre an Triathlon-Erfahrung, um zu sagen, ich könnte mir da jetzt schon eine krasse Meinung dazu bilden.
Mhm. Ich wollte jetzt mal irgendwie testen, weil ich auch noch keine Meinung dazu hatte. Ich nur weiß, manche sagen, oh, funktioniert gut, manche sagen, funktioniert schlecht. Und ich schon mal in der Vergangenheit das Gefühl hatte, das war aber allerdings dann zwei Wochen danach, dass es nicht so gut funktioniert hat. Jetzt die Woche danach hat zumindest diesmal sehr, sehr gut funktioniert, aber ja, die Woche davor eben auch gar nicht so gut, einfach was jetzt das eigene Befinden betroffen hat. Von daher weiß ich nicht, ob man es jetzt schon einfach als gegeben nehmen kann oder dann nochmal abwartet. Aber ich werde es nochmal versuchen. Ja.
Jetzt musst du trotzdem sagen, um welche Rennen es sich handelt und so.
Ja gut, das eine haben wir letztes Mal ja schon abgehandelt. Polen.
Ja, aber vielleicht erinnern sich die Leute ja nicht mehr dran.
Weil, Polen für mich persönlich nicht so zufriedenstellend war. Auch einfach, was mein Gefühl im Rennen anging, dass es mir einfach ja nicht so gut ging. Ich gefühlt irgendwann leer war oder keine Ahnung, was los war. Ich einfach nicht mehr, sowohl auf dem Rad keine Position mehr irgendwie wirklich gefunden habe, einnehmen konnte und dann mit dem Laufen mich auch nicht so gut gefühlt habe. Und eine Woche später das perfekt geklappt hat und auch das Laufen hinten raus geklappt hat, noch nie so einen guten Lauf, der auch zeittechnisch so schnell war und ich mich dabei so gut gefühlt habe. Also ein sehr, sehr gutes Rennen und für mich auch irgendwie generell ein ganz cooles Rennen mit guter Stimmung an der Strecke, fand ich persönlich.
Ja.
Und finde Köln sowieso eine relativ begeisterungsfähige Stadt, deswegen habe ich mich eigentlich auch schon vorher auf den Wettkampf gefreut und war auch ganz cool, bis auf dann eben im Nachgang meine kleine, wie nennt man das, Magen-Darm-Verstimmung, die wohl vom Rhein kam. Das war nicht so schön, das war einige Tage, die ich knabbern musste und danach auch wirklich relativ lang außer Gefecht gesetzt war sozusagen.
Ja, also war ja nicht nur bei dir so, hat man ja von vielen verschiedenen Athleten auch gehört, dass es denen ehrlich ging und auch wirklich scheiße ging und also dich hat es auf jeden Fall auch echt krass erwischt. Das, sagen wir so, war dann vielleicht der Preis, den du bezahlt hast für deine sehr schnelle Schwimmzeit, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, war auf jeden Fall.
Das also mit offenen Gewässern hast du es halt auch echt nicht. Also da bist du echt schon sehr empfindlich, sowohl
nee, was jetzt. Also ja, aber schon. Ich würde das auf Binnengewässer gerne beschränken wollen, weil ich finde so, alles, was sich im Meer abspielt, da geht es mir eigentlich ziemlich gut.
Kann, also glaube ich dir auf jeden Fall, beziehungsweise ich könnte jetzt nicht das Gegenteil behaupten, aber es stimmt wirklich, dass du in Seen und jetzt eben offensichtlich auch in Flüssen nicht so wirklich gut weggekommen bist bisher.
Ja, aber das also eine betrifft ja Allergien, das andere ist jetzt halt irgendwie...
Ja, aber ist doch scheißegal, es ist einfach schon voll. Eine Form der Empfindlichkeit, was die Haut betrifft und also, ja, keine Ahnung.
Ja, wie auch immer ich das am Ende mir eingefangen habe, es war ja auch sehr, wie nennt man es, sehr wellig, also es kam mir fast vor wie Meerschwimmen, weil doch sehr, sehr viele Wellen waren, vielleicht ein Schiffsverkehr auf der Gegenseite oder so, keine Ahnung. Vielleicht habe ich dadurch sehr viel Wasser verschluckt, war mir nicht... Also habe ich währenddessen nicht so gemerkt, aber vielleicht ja.
Es war schon auch Wind, also so war es nicht.
Ja, auf jeden Fall. War dem so. Und was ich aber eigentlich fast am witzigsten fand, war, als dann am Vortag quasi, oder ja, ist ja egal, an diesem Wochenende, hat quasi direkt neben der, wo sich die Veranstaltung abgespielt hat, also Wechselzone, Ziel und so weiter, war ja noch irgendwie ein Sommerkarneval, wenn ich es richtig verstanden habe, auf jeden Fall. War da eine sehr verrückte Mischung aus komischen Triathleten mit ihren Rädern und Einteilern und dann komischen normalen Leuten besoffen und verkleidet.
Ja, und Kinder in Verkleidung. Stimmt, das war irgendwie sehr. Aber das ist halt, glaube ich, finde ich auch so ein bisschen, wir haben hier in diesem Podcast irgendwie schon sehr oft über Köln und über die Lebensfreude in Köln geredet. Aber ich ja finde, dass man das schon hervorheben kann, dass es eine sehr lebensfrohe Stadt ist, wo auch immer irgendwie was los ist und wo ich auch immer so das Gefühl habe, also als wir auch dort waren und dann irgendwie so ein bisschen durch die Läden gelaufen sind, also man muss ja dazu sagen, wir hatten auch noch eine andere Mission in Köln als Triathlon. Wir hatten zumindest uns zum Ziel gesetzt, Brautschuhe für mich zu finden und sind da echt viel durch die Gegend gegeistert. Und
wurden auch fündig? Zumindest vorerst?
Ja, wir wurden zumindest nicht fündig oder so, wenn man so will.
Aber es war sehr viel los auf jeden Fall.
Ja, und ich finde es auf der einen Seite finde ich das sehr, sehr schön und auf der anderen Seite ist es für mich schon eine krasse Reizüberflutung, wo ich dann sage, ich glaube so die ganze Zeit und wenn ich da wohnen würde, ich würde es nicht packen. Also da bin ich einfach zu sensibel, was so Eindrücke und Farben und Geräusche betrifft, als dass ich das auf lange Zeit so aushalten würde. Und da bin ich schon halt auch in einem anderen Ambiente groß geworden. Also Regensburg ist ja schon auch eine lebendige Stadt, aber weiß Gott nicht Köln. Und auf der anderen Seite...
Die nicht so voll halt. Also lebendig, ja, aber halt nicht so voll und überlaufen sozusagen.
Ja, an manchen Tagen dann schon irgendwie überlaufen, aber es konzentriert sich halt, weißt du? Das ist halt dann so ein... Es ist halt die Altstadt und die Altstadt ist halt vielleicht ein Viertel von der Kölner Altstadt und hat halt überhaupt dann nicht jetzt so diesen Speckgürtel noch außen rum, wo du kannst in Köln an jeder Ecke irgendwas erleben und das ist voll, voll geil. Also ich feiere es, wenn ich dort bin, wie krass es dort irgendwie abgeht. Und ich glaube aber, jemand, der von dort kommt und so, der sieht das gar nicht so wie ich. Das ist so, wie wenn ich mit dem Auto nach Frankfurt fahre und einfach völlig überfordert bin, weil die Straßen so breit sind. Weil ich noch nie in meiner Jugend oder als ich fahren gelernt habe mit dem Auto, so große Straßen irgendwo mal gesehen habe in einer Stadt innen drin. So, das sind dann auch immer so Eindrücke, die man halt irgendwie hat, weil man halt von außen irgendwo reinkommt. Und das ist so das, was ich mit Köln irgendwie verbinde. So, ja, Lebensfreude.
Ja, wir haben ja auch Verbindungen nach Köln, ein, zwei Sachen, die uns da halt irgendwie, weil wir doch ab und zu mal da sind. Ich muss sagen, ich mag Köln, so, ich bin gerne da, aber, und das ist irgendwie so das Thema, das liegt, glaube ich, so an dem Vibe und an den Leuten irgendwie da, weil, was man auch irgendwie sagen muss, und jetzt tut es mir schon mal leid für alle Kölner oder wie auch immer man das jetzt betiteln mag, weil, ich höre schon wieder die Leute, wie sie dann sagen, so, oh, my girl. Die ist so schön oder wie auch immer. Aber ich finde, also schön ist es halt wirklich nicht so. Klar, so am Rhein unten ist halt mit Fluss ist immer irgendwie ganz cool, aber so, also schön ist Köln jetzt nicht unbedingt, aber es hat irgendwie ein schönes Flair, so würde ich es vielleicht umschreiben.
Schöne Stimmung meinst du aber eher, weil Flair hat, finde ich, schon noch was Optisches.
Ja, aber wie gesagt, so finde ich auch mit dem Fluss und so finde ich halt auch mal ganz cool, wenn da was los ist und so, aber ja, so richtig.
Was für dich eine schöne Stadt?
Eine schöne Stadt. Also so zum Beispiel jetzt so altstadtmäßig und dann auch mit dem Park und so finde ich München jetzt schon auch ganz schön. Ja, Hamburg finde ich auch nicht immer schön, aber manchen Ecken auch schon sehr schön so. Das ist halt so, ja.
Ich komme aus Regensburg, ich finde nichts schön außer Regensburg.
Regensburg finde ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Stadt. Also das finde ich wirklich. Ja, so.
Aber es hat auch ein bisschen Provinz.
Ja, genau. Aber jetzt so, genau, wie gesagt, Köln. Es riecht überall so ein bisschen, ist also ein bisschen Trekking und so, aber ja, hat ein schönes Ambiente, nennt man das so. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, und da, was ich noch kurz, fehlt mir das Wort,
besprechen, nee. Erwähnen, anmerken.
Herausheben, was ich noch kurz herausheben wollte, ist, beim Köln-Triathlon fand ich sehr, fand ich sehr, sehr gut, die Streckenposten, das waren nämlich Schüler und Schülerinnen, die irgendwie abgestellt wurden, aber die, oder wie auch immer das dazu kam, ob die sich freiwillig gemeldet haben oder wie auch immer.
Die haben wahrscheinlich ihre Hausaufgaben vergessen und wurden dann da.
Es waren auf jeden Fall auch ein paar Assis, die es aber sehr, sehr gut gemacht haben. Also wirklich, finde ich, die haben das wirklich gut gemacht und wirklich gewissenhaft, weil ich habe oft gesehen quasi, dass irgendjemand drüber wollte und die das wirklich sehr, sehr gut geregelt haben und auch die Leute im Griff hatten. Und da wollte ich nur eine witzige Anekdote erzählen. Der Michi war ja auch dabei und hat mir dann nur erzählt, der wollte an irgendeinem Punkt, da gab es wie so eine Abkürzung mit so Treppen hoch und da durften halt keine Passagiere, wie nennt man so, Passanten?
Passagiere. Vielleicht auch dein Wortschatz, der ist irgendwie...
durften keine Passanten durch.
Und was ist mit den blinden Passagieren?
Und die durften vielleicht... Also auf jeden Fall durften keine Passanten einfach durch. Und mich wollte aber unbedingt da lang, weil es dann halt eher näher oder eher in einem Punkt gewesen wäre, wo es dann ja einfach Renngeschehen gewesen wäre. Und dann wollte er irgendwie auf jeden Fall da durchgehen. Dann hat der eine halt nur so gemeint, ja, dürfen wir jetzt keinen durchlassen. Und dann muss der andere irgendwie zu seinem Kumpel dann gesagt haben, die halt beide Streckenposten waren, so, der ist doch Trainer oder so, guck doch mal, wie der ausschaut. Und dann wurde er durchgelassen, weil er halt wohl für die Kölner Assis zu, weiß nicht, uncool oder wie auch immer war, auf jeden Fall durfte er dann passieren.
Ja, Gott, ey, Triathleten sehen halt auch aus wie Vögel. Ich denke, wir merken das selber schon gar nicht mehr, wie beschissen wir aussehen.
Ja, so war's. Obwohl ich sagen muss, ich fand den Style, den er da hatte, fand ich akzeptabel. Fand ich ganz gut.
Michi und Sarah sehen immer gut aus.
Siehste.
Die haben immer Style. Kann man, das ist echt so.
Aber für die Kölner Asis war es wohl nichts.
Ja, das ist ja auch scheißegal. Ich meine, du musst ja auch irgendwie dir selber treu bleiben oder so. Aber
ja.
Die zwei haben schon guten Style. Stil. Whatever.
Ja. Und ja, dann hatten wir noch ein paar schöne Abende in Köln.
Boah.
Und dann ging es in die, nicht wirklich Off-Season, aber zumindest, wie nennt man sowas auf moderne Sprache, mit Season Break.
Also ich habe schon Off-Season gemacht.
Ja, aber so Off-Season heißt ja, dass die Season vorbei ist und man dann eine neue macht, aber...
Sprich mal ins Mikrofon.
Gibt es ja als kleinen, also so, es ist ja noch nicht vorbei, sondern steht ja noch was Wichtiges an.
Ja, deswegen kann man trotzdem Off-Season sagen.
Aber genau, die war... Also zumindest für mich, eigentlich erstmal vom Zeitpunkt her, okay. Vielleicht fast ein bisschen früh, aber so gab es schon mal. Aber was komisch sich dabei angefühlt hat, ist irgendwie, dass sie erstens ein bisschen kürzer ausgefallen ist vielleicht als normal, weil, wie gesagt, steht ja noch was an. Und zweitens eben noch was ansteht und ich sowas noch nie gemacht habe und gespannt bin, wie das funktioniert. Aber, weswegen sie vielleicht auch noch ein bisschen besonders war, weil so es war nicht so viel... Entspannung wie sonst? Oder konntest du dich...
Also mental nicht wirklich, aber das war auch nicht schlimm, weil ich... Also ich war ja gut abgelenkt. Also das war irgendwie so mehr das Ding, dass ich glaube, wenn ich jetzt nichts gemacht hätte und die ganze Zeit mir nur damit konfrontiert gewesen wäre, okay, ich mache jetzt nichts, wenn andere eigentlich noch Rennen haben und so, das wäre, glaube ich, schlimmer für mich gewesen. Aber so war es ja eher so, dass ich was anderes zu tun hatte und auch irgendwie in diesem Tun sehr aufgegangen bin und mich da irgendwie sehr drauf fokussiert habe, dass es... für mich jetzt irgendwie, also ich habe mich sehr von dieser Triathlon-Bubble so ein bisschen abgekapselt und versucht, also das auch sehr gut geschafft, nicht viel auf Insta zu sein, nicht viel irgendwie zu gucken, was andere machen. Ich meine, ich habe sowieso, muss ich sagen, auf Instagram so ein paar Accounts, denen ich eigentlich schon folge, aber wo ich regelmäßig irgendwie so die Stories stumm schalte, dass ich das gar nicht so angucken muss oder irgendwie dann vielleicht manchmal so das Gefühl habe, das macht mir gerade irgendwie schlechte Gefühle und dann stelle ich das halt aus und dann sehe ich das halt mal eine Zeit lang nicht und dann ist es auch irgendwie für mich besser vom Gefühl. Und ich glaube, so war das auch ein bisschen jetzt in den Wochen, dass ich mich gar nicht so sehr damit beschäftigt habe und dann auch viele Sachen gar nicht so mitbekommen habe und dass dann irgendwie du mir das erzählt hast oder Marcel oder irgendjemand anderes und ich dann erstmal so war, so, ach echt, krass. So dieses, wie sagt man, ja, ich war ja nie offline und ich glaube, das werde ich auch nie hinbekommen, weil dafür bin ich viel zu manisch, als dass ich so offline sein könnte, aber zumindest so ein bisschen sich bewusst davon zu distanzieren, das hat mir gut getan und auch wieder ein bisschen mehr mich zu mir selber gebracht und zu meiner eigenen Motivation und nicht nur die Motivation im Außen zu suchen, sondern auch von mir aus so.
Klingt auf jeden Fall nach gefährlicher Insta-Nutzung beziehungsweise gefährlichen Auswirkungen und
Ja, aber.
Jetzt warst du ein bisschen esoterisch unterwegs, aber nee. Hat es dir aber gut getan.
Aber es ist doch die Wahrheit. Also, ich glaube grundsätzlich, wenn du ein Mensch bist, der sich sehr viel damit beschäftigt, wie er auf andere wirkt oder wie andere sind und wie andere das machen und ob man das richtig macht, der, wenn man nicht so viel Sicherheit darin hat, und das hatte ich halt jetzt in dem Jahr wenig, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich halt ja eine Krankheitsgeschichte hatte, die mich irgendwie sehr doll beeinflusst hat. Ich glaube, dann ist man auch sehr, sehr empfänglich für soziale Medien und Mediennutzung im negativen Sinne. Also, dass man sich davon noch mehr verunsichern lässt. Und ich glaube schon, dass ich jemand bin, der dafür sehr gefährdet bin. Ist.
Hm.
So.
Ja.
Würde ich mich schon so einordnen, dass ich eine toxische Beziehung zu sozialen Medien habe, wenn es mir selber nicht gut geht.
Ah ja, okay. Ja, das kann ich irgendwie schlecht bewerten, weil mir ist alles relativ Latte ist.
Das würde ich, aber also das stimmt nicht.
Wie?
Naja, dir ist es schon auch wichtig, wie du nach außen hin wirkst.
Ja, klar. Aber so, ich habe dann nicht irgendwie schlechte Gefühle oder Angst, was zu verpassen oder sonst irgendwas, glaube ich. Oder ich weiß nicht, was sich bei dir gedreht hat, warum du dann.
Nee, einfach mehr so, das zu sehen, dass alle anderen halt so ihre Rennen haben und das bei allen anderen läuft halt irgendwie. Und bei mir selber, ich habe halt so meine Struggles gehabt dieses Jahr durch meine Erkrankung und durch das, was halt da sich sozusagen mitgezogen hat, sprich Antibiotikum, sprich Corona-Erkrankung und halt alle möglichen Sachen, die halt da mit drin hängen. So, wenn du dann halt siehst, wie bei anderen Leuten das einfach flutscht und wie die halt abliefern können, ohne irgendwie große Schwierigkeiten oder ohne große Unsicherheit, und das, selbst wenn es nicht so ist, sondern nur nach außen hin so wirkt, dann fühlst du dich ja einfach getriggert. Und also so geht's mir.
Okay, ja.
Und
ja.
Das meine ich damit. Und deswegen hat mir die Offseason, glaube ich, vor allem mental sehr gut getan, weil ich ein Thema hatte, weißt du? Ich hatte was, wo ich auch so meinen persönlichen Ehrgeiz und meine Motivation irgendwie reinstecken konnte, weil so eine Hochzeitsvorbereitung ist halt einfach viel und Stress. Und ich glaube, jemand, der das selber schon mal gemacht hat oder da irgendwie durchgegangen ist durch das Ganze, der weiß, wovon ich spreche. Und man kann sich da bestimmt auch leichter machen, als ich es mir gemacht habe oder als wir es uns gemacht haben. Aber ich wollte es ja auch irgendwie so. Es war ja auch irgendwie für mich ein Projekt, das ich gerne so mit dem Effort betrieben habe, mit dem ich es betrieben habe oder dem, mit dem wir das betrieben haben. Und das hat mich so geil abgelenkt und es hat mir irgendwie dann auch Spaß gemacht, auch wenn wir ab und zu ein paar Krisen hatten, also nicht wir zusammen, sondern mit den Dingen, die so damit zusammenhängen, dass wir halt so ein paar Notfälle hatten, die aber halt auch da dazugehören. Weil wenn du halt viele Menüpunkte hast auf deiner To-Do-Liste, dann muss irgendwas davon, also es kann nicht alles glatt laufen, das soll mir jemand diese Hochzeit zeigen, wo das alles gematcht hat, die man selbst geplant hat und jetzt nicht irgendwie von einer Agentur oder von einem Hochzeitsplaner durchgeschleust.
Naja, es kann schon sein, aber wie gesagt, es kann auch ein, zwei Sachen schief gehen und ja, kurzer Disclaimer vielleicht, so dieser Podcast wird jetzt von zwei Hofmanns durchgeführt.
Wieso Disclaimer?
weil du jetzt einfach losgeredet hast und noch keiner verstanden, um was es ging. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es war relativ viel zu tun. Ich habe auch gemerkt, dass mich das schon auch irgendwie beschäftigt hat sozusagen. Also ich glaube, ich bin nicht so tief entspannt, das falsche Wort, weil ich entspannt war ja alles gut. Nicht so ganz erholt, wie vielleicht sonst manchmal aus der Offseason kommen, aber ich hatte auch wieder Bock, wieder ins Training einzusteigen. Nur habe ich gemerkt, ja, manchmal war ich erholter. Aber was ich sagen wollte ist, es war dann in den letzten Wochen, bevor die Hochzeit stattgefunden hat, dann doch noch irgendwie sehr, sehr viel zu tun, was mir vorher gar nicht so unbedingt bewusst war.
Mir aber schon, und deswegen war ich noch mehr gestresster, weil ich gecheckt habe, dass Philipp das überhaupt nicht bewusst ist, was wir alles noch machen müssen.
So, aber ich bin dann aber auch so, dass wenn es dann da ist, dann weiß ich, okay, jetzt muss es halt getan werden. Und dann ist es auch für mich nicht so, ja, nicht so stressig oder nicht so fordernd, das dann zu tun. Und von daher war es dann okay, dann haben wir diese Dinge nach noch abgearbeitet. Und am Ende hat ja alles funktioniert. Wenn auch ein, zwei Sachen wirklich, wie sagt man, spitz auf Knopf.
Ja, und nur mit äußerer Hilfe und Anstrengungen von anderen Menschen funktioniert haben. Aber sie haben funktioniert. Und ich glaube, am Ende war es wirklich so, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Familie und unsere Freunde und alle irgendwie, glaube ich, wirklich einen richtig geilen Tag hatten und das genießen konnten. Und also man das auch so von allen gehört hat, dass es einfach ein super schöner Tag war. Ich meine, das Ganze ist jetzt auch keine zwei Wochen her. wo man jetzt sagt, also ich zehre immer noch irgendwie davon, von dieser Freude, die man da empfunden hat, so auch schon in den Tagen vorher, obwohl es da eben auch sehr stressig war, dass wir da einfach unsere Freunde um uns rum hatten und halt vor allem so viele auf einmal, weißt du, das hat mich irgendwie so bewegt, dass man so aus ganz, wir hatten ja wirklich Leute von allen Ecken Deutschlands, sogar darüber hinaus, aus verschiedenen Ländern, alle auf einem Platz, und das muss man sich mal so geben, wie, das wird nie wieder passieren. Niemals in deinem ganzen Leben werden die alle wieder zusammen in einer Scheune sitzen und saufen und tanzen und lachen und Spaß haben. So, das ist auch schon wirklich was, ja, das hat man nur einmal im Leben, und ich glaube, so muss man das dann auch einfach, also man muss dem Ganzen auch diesen Raum geben, und wenn man dann eben noch andere Dinge da währenddessen versucht zu machen, es geht einfach nicht. Also wenn du das wirklich ernst nimmst und wenn du das feierst, dann kannst du das nicht. Und ich habe es auch irgendwie geschafft, mir das zuzugestehen, zu sagen, man schafft da halt sonst nicht so viel. Ich glaube, du auch. Und wir hatten aber halt auch ehrlicherweise die Lebenssituation, wo das auch geht.
Ja, also ja, war in den letzten Wochen sehr viel zu tun, aber immer irgendwie so, dass es sich okay anfühlt, das auch zu tun, weil es ja, wie gesagt, auch eine Vorfreude irgendwie dargestellt hat, so. Und dann muss man vielleicht irgendwie dazu sagen, dass wir ja 2 Tage mehr oder weniger gefeiert haben. Und das eine war halt Standesamt, weil man das mehr oder weniger gemacht haben muss, sonst ist es halt nicht offiziell, sonst zählt es ja nicht sozusagen. Da hatten wir dann aber einen Tag dann mit der Familie und halt eben Trauzeugen und so, der schon sehr schön war, wo wir alles so ein bisschen kleineren Kreis hatten, aber ja, einen schönen Tag hatten auf jeden Fall. Schöne Locations, was auch irgendwie wichtig war, fand ich, weil es ein anderes Flair hatte. Und dann haben wir die große Party, was ich auch sehr schön fand, dass wirklich so viele gekommen sind, für uns eigentlich mehr oder weniger, und das mit uns gefeiert haben. Und ja, hat super viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Ja, anstrengend nicht, aber es hat einen geschafft, sagen wir es mal so. Weil ich dann den nächsten Tag, den wir dann zum Glück noch in unserer Wellness-Unterkunft hatten, auch gebraucht habe.
Ja, also ich glaube, also am Morgen ging es mir noch richtig gut, und dann am Nachmittag hat es bei mir schon reingehauen. Ich meine, so darf man sich nichts vormachen. Ich und du auch, also wir handhaben es ja eigentlich so, dass wir innerhalb der Saison nichts trinken. Also mein sozusagen Modus war immer, dass es, also dass an Silvester so das letzte Mal ist, dass ich irgendwie trinke, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen. Es kann schon sein, dass ich dann auch irgendwann nochmal anstoße auf einen Geburtstag oder so, aber dass ich quasi eigentlich zwischen Oktober und Dezember ist so meine Zeit, und jetzt klar, dieses Jahr ist es ein bisschen anders, aber das ist so die Zeit, wo ich irgendwie da auch dann irgendwie Bock habe, das so ein bisschen schleifen zu lassen, auch öfter mal irgendwie wo anzustoßen, einfach um dann wieder Bock zu haben, das nicht zu tun und zu checken, warum ich das nicht mache. Und jetzt bei der Hochzeit war es natürlich schon so, dass man eigentlich so von mittags bis abends nach Mitternacht halt immer irgendwie anstößt, dann gibt es hier was, dann gibt es da was, und ich glaube schon lange nicht mehr, also ich war Gott sei Dank nicht sturzbesoffen, aber habe halt am Ende des Tages meine Bilanz, wie viel ich getrunken habe, war halt schon einfach sehr, sehr hoch.
Deine Übersicht verloren.
Ja, also am Ende habe ich wirklich die Übersicht verloren, was ich eigentlich jetzt alles in mich reingeschüttet habe.
Also du warst auf jeden Fall sehr gelöst und dir ging es ja gut, aber das war...
Ja, aber ich war nicht betrunken. Nein, so, aber
nein, einfach nur...
Also am Ende sozusagen das Maximum, was ich erreicht habe, war angetüdelt, ausgelassen, so.
Ja, und man muss ja auch fairerweise sagen, dass es bei dir in der Vergangenheit länger der Fall war, dass du das nicht so gemacht hast, nicht so zelebriert hast mit Alkohol oder mit Trinken oder nicht so oft getrunken hast, sagen wir es so. Bei mir das schon ab, also schon auch eine Zeit lang gab, wo wir halt dann einfach, ja, in der Jugend oder auch später noch ja, feiern waren, wo man schon dann auch öfter mal was getrunken hat. Weil es ja bei mir dann auch der Fall war, dass ich ja eine Zeit lang diesen ambitionierten oder ernsten Anspruch an den Sport ja nicht hatte, den du ja wahrscheinlich schon oder den du ja durchgehend eher hattest. Und ja. Von daher war ich schon so ein bisschen besorgt, weil ich ja wusste, so die und die Menge ging mir irgendwie, wusste aber auch so, das geht jetzt auf keinen Fall mehr, weil ich jetzt auch seit geraumer Zeit ja, das einfach nicht mehr tue oder also den Konsum, den Alkoholkonsum runtergeschraubt habe und deswegen ein bisschen Angst davor hatte, da ja, über den Tag lang, in dem es immer wieder Getränke gibt und die anderen halt verständlicherweise auch was trinken, weil sie halt den Tag auch mitfeiern wollen, ja, dass mir dann irgendwann nicht so gut geht mehr. Aber ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert. Ich war nie on the edge oder wie man das nennt. Habe aber auch einen kleinen Trick angewendet, nämlich der Imke gesagt, bei der ich weiß, dass die das im Griff hat und beobachten kann, gesagt, ich bräuchte eigentlich immer ein Zwiebel. Kennst du das Konzept vom Zwiebel? Vom Zwischenwasser?
Halt immer, bevor man was Neues trinken, Wasser zu trinken.
Genau. Und es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. So ging mein Tag gut auf.
Ich habe nie Zwiebel. Einfach nur gesoffen.
Und
nichts alkoholfreies
getrunken. Deswegen war ich den ganzen Tag gut drauf, ohne runterzufallen von dieser Spitze sozusagen. Habe so am nächsten Tag auch gemerkt, dass dann schon ich lange Schlaf gebraucht habe und auch ein bisschen einen dicken Schädel hatte, wie man sagt.
Ja, bei mir kam der erst am Nachmittag. Ich glaube aber auch, dass bei mir der Alkohol einfach noch länger gewirkt hat. Also ich glaube, ich war am Vormittag immer noch ein bisschen angetüdelt. Also weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie überbewerte oder ob ich einfach nur gut drauf war, aber ich glaube schon, dass ich dann noch so ein bisschen Restalkohol im Blut hatte und eben dementsprechend da noch ganz gute Laune und dann am Nachmittag kam dann schon der Kater, so, das hat dann schon zugeschlagen. Aber ja, wie du schon sagst, also ich war nie die große Trinkerin, ich war eigentlich immer nicht am Start, nur manchmal und wenn ich am Start war, dann war ich komplett am Start, aber dadurch, sag ich mal, tritt ja nie so eine Gewöhnung ein oder dass du so richtig weißt, okay, das ist die Menge, die ich trinken kann. Ich glaube, ich bin halt jemand, der noch sehr, sehr lange sehr beherrscht ist und also beherrscht im Sinne von, man merkt mir das jetzt nicht an, ob ich einfach nur gut drauf bin oder ob ich jetzt gut drauf bin, weil ich zu viel getrunken habe. Und wenn es kippt, dann ist es halt eigentlich schon zu spät. Also dann ist halt auch Schicht im Schacht und
dann geht's Vollgas.
An die Grenze oder über die Grenze bin ich paar Mal gegangen in meinem Leben und würde jetzt mal sagen, das passiert mir nicht mehr.
Aber ich würde behaupten, dass du, und vielleicht gar nicht vom Gesamtwert, also wenn man jetzt so pusten müsste, weiß ich nicht genau, aber so von dem individuellen Wert sozusagen, warst du, glaube ich, weiter als ich.
Definitiv. Aber das hätte mir keiner angemerkt, weil ich das halt irgendwie sehr gut nach außen hin,
ja, das stimmt,
verbergen kann,
aber ich,
dass ich eigentlich gerade...
Also, aber ich habe schon gemerkt, weil so ich dich
ja kenne. Ich habe an manchen Situationen von diesem Abend habe ich leichte Anflüge von Erinnerungslücken, wo ich dann mir denke, so Alter, verdammt, ich glaube, ich habe doch echt ganz schön viel gesoffen. So, das dachte ich am Tag danach war mir das gar nicht so klar. Aber dann so im Nachgang habe ich gemerkt, dass mir manche Informationen irgendwie fehlen, weil ich die irgendwie nicht behalten habe. Und ich glaube, dass mir das aber, also zum Beispiel, wir haben da ja so eine Ansprache an die Gäste gehalten. Und bei manchen fällt mir einfach überhaupt nicht mehr ein, was ich gesagt habe. Und dass ich mir innerlich nur gedacht habe, oh scheiße, pass mal auf, dass du das rumbringst. Ich wollte einfach nur, dass es vorbeigeht. Und
ja, das hat aber, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja, es haben viele Leute gesagt, das haben wir sehr gut gemacht und dass das sehr unterhaltsam war. Aber ehrlicherweise, ich weiß, und das macht mir auch ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte ja irgendwie jedem da auch gerecht werden, den wir da so angesprochen und vorgestellt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel bei meiner Trauzeugin weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Sie wird diesen Podcast nicht hören, deswegen...
Ah, die war ja auch gut drauf, denke ich. Ja, auf jeden Fall hat mir und, ich schließe es einfach mit ein, sehr großen Spaß gemacht.
Ja.
Und allen anderen, was ich die Rückmeldung bekommen habe, auch. Und das muss ich auch wirklich sagen, so, ich hatte ja keine Erwartung oder so, wie das ausfällt. Aber irgendwie ist es so am Ende geworden, wie ich mir dann doch irgendwie vorgestellt habe so. Und deswegen war es rundum gelungen und hat echt viel Spaß gemacht. Und es war irgendwie auch cool, ja, wie einfach die verschiedenen, ich nenne es einfach mal Lager so. Also yeah, man kennt ja die einen daher, die anderen daher. Und vielleicht kenne ich die einen noch gar nicht oder sehr, sehr sporadisch oder du halt eben so rum. Und die untereinander ja schon kennen sich ja schon gar nicht. Aber irgendwie gut vertragen sowieso, aber gut zusammengepasst sozusagen haben und das irgendwie ein rundes Ding war am Ende.
Ja, aber wir haben uns ja auch sehr viele Gedanken gemacht bezüglich der, also man kann ja, das ist halt immer das Beschissene beim Heiraten, so man kann ja man muss sich überlegen, will ich nur so im Kleinkreis heiraten, will ich groß heiraten? Wir hatten über 100 Gäste, also schon eher eine größere Hochzeit. Aber irgendwo natürlich auch trotzdem limitiert, weil in diese Scheune haben eigentlich offiziell nur 96 Leute reingepasst. So.
Ja, also bei den Türken würde man jetzt lachen über eine große.
Ja, natürlich. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie das Maximum war an dem, was geht. Aber sag ich mal, für uns, wo wir jetzt eh einen begrenzten finanziellen Spielraum haben nach oben, waren knapp über 100 Gäste schon das absolute Limit und eigentlich schon zu viel.
Und auch was die Location anginge.
Ja, und eben halt deswegen hatten wir auch, also wir wollten auch eine Location, die halt nicht halb leer ist oder überfüllt oder wie auch immer, deswegen wollten wir schon auch diese Gästeanzahl haben. Dadurch, dass man aber dann natürlich doch sehr viele Leute kennt und dann den noch einladen will und den noch einladen will, muss man irgendwo halt auch mal einen Cut machen und man konnte halt nicht alle einladen, die man vielleicht gerne eingeladen hätte. Und dann war halt eher so die Frage, wie macht man, also wie stellt man das zusammen und wie passt die Gruppe? Und ich glaube, da haben wir irgendwie ein ganz gutes Gefühl dafür gehabt, was harmoniert und wer an welchem Tisch und dies und das. Also da klopfe ich uns im Nachhinein echt sehr doll auf die Schulter, weil ich glaube, das war für alle irgendwie so, dass sie nicht alleine waren. Und das ist, glaube ich, für mich so das Schlimmste, wenn ich weiß, irgendwie, ich gehe auf ein Event von Freunden und weiß halt so, Alter, ich kenne da halt eigentlich niemand. Und ich gehe dahin, weil die Freunde sind es mir voll wert und so. Aber eigentlich können die sich ja nicht den ganzen Abend um mich kümmern. Deswegen werde ich da wahrscheinlich so ein bisschen durch den Orbit driften und.
Bist du dann eben Abend ja schon.
Ja, ich bin.
Willst du jetzt Partyveranstalter werden, wenn du dir so auf die Schulter klopfst?
Ich hätte richtig Bock. Also, das wäre was. Also, ich bin ja wirklich nicht der sortierteste Mensch, weiß Gott nicht. Aber ich liebe es, so viele Aufgaben zu haben, dass man so abgelenkt ist. Weißt du, ich muss immer die Stimme in meinem Kopf, muss ich abtöten durch Überforderung.
Ja, aber was man ja auch irgendwie dazu sagen muss, was ich nochmal. Ja, was man herausheben muss, jetzt fällt mir, was man herausheben muss, ist, dass. Wir echt Leute hatten, die sich dann sehr stark auch eingebracht haben, auch an dem Abend und da auch ein bisschen ja, Überblick behalten haben und so weiter, die echt dazu beigetragen haben, dass es dann am Ende so war, wie es war. Was, glaube ich, wichtig ist, weil man selber ja logischerweise auch eingebunden ist und auch ein bisschen feiern möchte und muss. Und von daher war das echt gut und weil man ja als guter Podcast muss man ja immer auch einen Servicegedanken haben. Und deswegen will ich nur an Leute an die Hand geben, wenn ihr eine größere Hochzeit habt und sozusagen irgendwie eine freie Trauung oder egal, aber ein langer Tag ist, dass ihr erst eine Trauung habt und dann gegen Abend dann nochmal an die Party denkt und so, dann würde ich euch auch ans Herz legen, zwar abends schon eine Party zu machen, weil es echt auch der Abschluss ist, der sein soll, das, um das gebührend sozusagen abzuschließen. Aber denkt an das Konzept vom Nachmittagsabriss, weil das tatsächlich, glaube ich, irgendwie ganz cool war, dass sozusagen nicht dieser ganze Partydruck oder wie man das nennt, am Ende der Veranstaltung lag, sondern man nachmittags schon mal echt eine coole Zeit hatte, eine coole Party hatte mit Liveband. Ja, und dann man nochmal ein bisschen runterfahren konnte zum Abendessen, da alles nochmal mehr oder weniger abhaken, was abzuhaken gibt und so. Und dann am Ende halt nochmal einen schönen Abschluss finden kann.
Um es jetzt mal ein bisschen entschiffriert zu sagen, was Philipp sagen wollte, wir haben ein bisschen darauf verzichtet, so 1000 verschiedene Spiele zu spielen oder sehr viele Reden oder Ansprachen oder was auch immer, sondern wir haben es so ein bisschen kompakt gehalten, indem wir eigentlich nur ein Spiel so wirklich hatten mit uns, also wo wir irgendwie in Aktion waren und eins noch, wo wir unsere Mütter vorgeführt haben, was ja, auch sehr witzig war.
Dann gibt es ja immer noch ein, zwei.
Und dann haben die Väter, die haben die
Überraschungssachen, die Leute vorbereiten, ja, genau. Und so.
So, das kannst du ja eh nicht so wirklich einplanen, aber dass eben wir nach unserer Trauung eigentlich im Prinzip, nachdem so ein bisschen die Leute wieder entspannt waren, was gegessen hatten, man alle durchgratuliert hatte, dass dann eigentlich schon die Band kam und gespielt hat und die Leute gar nicht dazu in der Lage waren, sich zu langweilen, weil wir einfach die geilste Band hatten, die alle irgendwie mitgenommen haben und alle am Ende dann da standen und halt getanzt haben. Und ja, wie Philipp jetzt eben gerade schon richtig gesagt hat, der Druck, alles dann am Abend abshaken zu müssen, der war gar nicht da und die Leute waren dann aber auch irgendwie schon so eingeschworen, dass sie einfach Bock hatten zu tanzen.
Und es gab eben auch kein irgendwie Mittags- oder Nachmittagstief, sondern da war halt Party und das war ganz gut. Und ja.
Wir sind immer da, wo die Party ist.
Ich werde jetzt Rapper, habe ich beschlossen.
Okay.
Kein Sänger, aber Rapper. Weil meine Singen kann ich nicht so gut, aber rappen geht wohl.
Okay.
Tja, das als kurzer unprofessioneller Hinweis. Aber damit haben wir eigentlich das Highlight in diesem Jahr schon abgehakt, weil das bleibt natürlich mein Highlight, gell? Aber
ja, mein Highlight war es auch. Also man braucht ja nicht nur sportliche Highlights. Man muss ja auch mal, das Leben findet ja auch noch woanders statt. Und ich glaube, sowas irgendwie bringt einen da auch mal so ein bisschen wieder hin, dass man irgendwie schon checkt, dass das Wichtigste eigentlich halt Familie ist und Freunde. Und ja,
so.
Ich glaube, das wird mich noch die nächsten Monate schon sehr doll auch weitertragen in mein Life.
Mhm. Und weil wir aber trotzdem ja so doofe Sportler irgendwie sind, gibt es natürlich noch ein Highlight dieses Jahr, relativ spät. Und zwar gibt es die 73 WM, Entschuldigung,
ja.
In Neuseeland, in Taupo, zu der wir anwesend sein werden, bei der wir beide racen werden, an schönerweise zwei verschiedenen Tagen. Und ja, ich glaube, wenn nämlich nicht alles so ist, die Frauen zuerst, ja, samstags, dann die Männer sonntags.
Irgendwie immer so der Rhythmus offensichtlich.
Was echt ganz cool ist, weil wir dann ja beide ein Rennen machen können und trotzdem uns irgendwie supporten und so weiter, was dann sonst öfter im Untergang ist über die Saison, was schon teilweise wichtig ist, gerade für dich.
Ja.
Und ja, von daher wird das ein weiteres Highlight sein. Und ich habe zumindest gehört, dass normale Menschen das so machen, dass nach der Hochzeit so ein Honeymoon ansteht, so eine Reise. Und ja, weil ja wir halt irgendwie
nicht ganz, was zu tun haben.
Haben wir das halt damit verbunden und werden uns dann da länger aufhalten. Und diese ganze Insel, diese zwei Inseln, schön erkunden können. Was,
hast du jemals gesagt, dass in Neuseeland stattfindet?
Ja.
Okay.
Was mich sehr freut, falsch, auf was ich mich sehr freue, also da auch schon wieder Vorfreude, weil ich noch nicht da war, du noch nicht da warst und ja, wir somit das sportliche Highlight mit noch einem weiteren privaten Highlight verbinden können. Und ja, das glaube ich eine coole Reise wird.
Ja, also ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht, auch im Vorfeld eben, wenn man jetzt sagt, so ja, normale Paare, die fliegen jetzt irgendwie in die Flitterwochen und also das ist ja auch wieder Quatsch, weil es gibt genug Paare, die machen das nicht oder, aber so, das ist irgendwie so das, was jetzt irgendwie von einem, ich sag mal, gesellschaftlich erwartet wird oder wovon man ausgeht, was dann irgendwie passiert als nächstes und dann bekommt man Kinder und bla bla bla, dies, das, nee, Schmarrn. Dass ich schon viel auch jetzt gerade in diesem Jahr drüber gedacht habe, auch jetzt dadurch, dass ich ja einige Rennen hatte, die nicht sehr gut gelaufen sind, einfach aufgrund der Umstände, die wir jetzt schon tausendmal hier hatten mit Borreliose und Co. Und ich da schon irgendwie ins Grübeln gekommen bin, ja, ob sich dann am Ende irgendwie der Aufwand lohnt. Weißt du, was ich meine? Also, dass du dir oft so ein bisschen die Sinnfrage stellst und ich dann aber am Ende des Tages sagen kann, hey, und ganz ehrlich, klar ist das Rennen irgendwie so der Grund, weshalb du das machst oder irgendwie so ein bisschen die Krönung am Ende, aber du hast doch trotzdem, auch wenn das Rennen mal scheiße gelaufen ist, hast du doch trotzdem super viel gelernt, hast eine neue Gegend kennengelernt, hast neue Leute kennengelernt, hast irgendwie gelernt, wie die Leute da sind, kennst dich irgendwie ein bisschen besser aus auf der Welt und mit den ganzen Erfahrungen gehen ja auch andere Leute, die auf Reisen gehen, nach Hause. Das heißt, du hast ja eigentlich im Prinzip, selbst wenn du das Rennen voll versemmelt hast, hast du genau das Gleiche gelernt, erfahren, wie Leute, die einfach nur Urlaub machen. Und deswegen ist es doch eigentlich voll okay, dass der Sport uns oft, also dass wir halt durch den Sport an verschiedene Ecken der Welt kommen, weil ob ich jetzt ins Reisebüro gehe und sage, machen Sie mir doch mal einen Vorschlag oder ob ich irgendwie auf Insta irgendwas sehe und denke, da muss ich mal hin oder ob das dann der Sport ist, der mich dahin bringt, ist ja eigentlich vollkommen egal, weil andere Leute suchen ja auch sehr random ihre Ziele aus, nach irgendwelchen Gründen.
Ja, ja klar. Was ich halt immer so finde, wenn wir das mit Rennen verbinden, ist dann meistens die Zeit gar nicht da, um wirklich viel von dem Land, von der Stadt oder was weiß ich was, sich anzuschauen oder zu erkunden. Was diesmal anders sein wird, weil wir, wie gesagt, das Ganze ein bisschen verbinden und da dann mehr Zeit haben. So, das wird es quasi eigentlich das erste Mal sein, dass wir da auch neben dem Wettkampfort und so ein paar Sachen auch mehr von Land und Leute kennenlernen oder sehen können. Ja, aber auch da muss man sagen, wahrscheinlich gibt es auch viele, die irgendwo hinreisen, dann in dem Resort halt rumliegen und dann auch nicht so viel davon sehen. Von dem Land sozusagen, von der Kultur oder wie man das auch immer nennen will.
Ja, oder halt auch die ganzen Touristendinger nur abarbeiten, wo ich jetzt sage, natürlich ist das auch irgendwie was, dass du mal was besichtigst oder so, aber das, dadurch lernst du ja auch nicht gezwungen. Also da umgibst du dich ja auch nur mit Touristen und mit Touristenführern und du, also das ist ja so wie jetzt hier in Deutschland, wir gehen ja auch nicht dahin, wo die ganzen Touris sind. sondern wir gehen ja dahin, wo wir so unser tägliches Leben verbringen. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, hey, ich gehe mal schwimmen und dann gehe ich in ein Schwimmbad, dann lernst du da noch viel mehr das normale Leben kennen und wie die Leute sind, als wenn du dich irgendwie einer Führung anschließt, die dich auf irgendeine historische Burg oder irgendwas führt.
Genau, genau. Aber wie gesagt, sonst ist da nicht so viel Zeit irgendwie dafür, rund um so einen Wettkampf. Jetzt schon, jetzt kann man es ein bisschen kennenlernen. Und generell finde ich auch so eine WM halt immer ja eher eine Zugabe, wo man eigentlich einfach hinfährt, hinfliegt, wie auch immer, je nachdem, wo es ist, und das Ganze ein bisschen genießen kann, Spaß haben kann. Auch wenn es, weil es halt auch eine WM ist und da sind halt nun mal die Besten der Welt dann auch da, deswegen ist man ja immer irgendwie auch super motiviert und will da aber auch alles, was man hat, irgendwie auf die Strecke bringen und zeigen. Trotzdem, ja, ist es halt irgendwie so eine Zugabe für die Saison und so weiter. Und jetzt noch mehr, weil wir eben nicht nur für das Rennen da sind, sondern auch unseren Urlaub da mit verbinden können.
Ja, also für mich ist Urlaub aber trotzdem auch Sport machen irgendwie. Also das ist, schließt sich bei mir nicht aus. Und
nee, sagt ja auch keiner. Es geht jetzt mehr darum, dass wir jetzt nicht einfach, dass ich das ganz auch aus dem Grund mache oder gut finde, dass man halt nicht um die halbe Welt fliegt dann für ein Rennen, sondern weil wir das eben auch noch verbinden können.
Und ja, ist ja auch aus einem, sag ich mal, rein, umwelttechnischen Aspekt, der also für mich schon auch in meinem Leben immer mehr eine Rolle spielt, dann auch ein bisschen mehr vertretbar, so blöd das jetzt klingt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Langstreckenflug gemacht, weil ich auch jetzt gar nicht so der Mensch bin, den es per se so in die Ferne zieht. Also ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, nach Amerika zu reisen und jetzt auch aus sportlicher Sicht noch nie irgendwie den Grund dazu. Ist auch meine erste Weltmeisterschaft so. Und ich schon der Meinung bin, wenn man eben so weite Reisen auf sich nimmt, dass man schon versuchen sollte, das irgendwie so viel wie möglich auszunutzen und so viel wie möglich da irgendwie dann Zeit zu verbringen, einfach, dass man nicht für ein paar Stunden dahin geflogen ist und dann wieder zurückfliegt, weil da können wir uns alle nichts vormachen. Wir hinterlassen damit auch unsere Spuren und das ist auch ein großer Luxus, den wir da irgendwie leben können, so weit reisen zu können. Es ist nicht jedem möglich und nicht jeder hat die Ressourcen, die Möglichkeiten dazu, das zu tun. Und nur weil wir so privilegiert sind, ist es nicht unsere Aufgabe, das dann auch so auszunutzen, bis zum geht nicht mehr und damit das Klima zu belasten, weil doch irgendwie die, sag ich mal, eher reicheren Menschen auf der Welt mehr das Klima belasten als die ärmeren. Und deswegen ist es schon auch irgendwie ein teures Gut, mit dem man umgehen sollte, so gut man kann.
Ja, wie gesagt, wenn man dann schon mal das alles investiert, in Kauf nimmt, ist es ganz schön, da noch eine Zeit verbringen zu können. Ja. Und gerade wenn man halt eben, und das finde ich immer sehr bereichernd, neue Kulturen, Gegenden, wie nennt man es, Klimazonen, wie auch immer, zu erkunden und kennenzulernen. Von daher, ja, einfach eine wichtige und schöne Reise, finde ich, die wir da noch vor uns haben dieses Jahr.
Bin auch sehr gespannt.
Und was ich sonst meistens mache beim Flugbuchen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht wirklich was wirklich hilft, aber meinem eigenen Gewissen hilft immer so ein bisschen, wenn man dann mit der Flugbuchung kann man mittlerweile immer diesen CO2-Fußabdruck quasi wieder, wie nennt man das, reinvestieren ist das falsche Wort, aber man kann dann einen gewissen Beitrag dann noch zahlen und dann pflanzen die Baum oder was auch immer dann passiert.
Machst du das
und,
immer?
Mache ich immer, dann ist mein Gewissen ein bisschen reiner.
Ja, okay. Naja, da bin ich jetzt ehrlich, das mache ich nicht, weil ich irgendwie viel zu wenig darüber informiert bin, ob das wirklich was bringt. Ich würde dann, wenn sich die Möglichkeit bieten würde, würde ich das auf andere Weise irgendwie versuchen, dann eben Initiativen irgendwie hier in der Region zu unterstützen oder irgendwie sowas, einfach weil du dann weißt, dass es ankommt. Und das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr rechthaberisch und vielleicht, wie gesagt, ich bin mir sicher, das ist eine gute Sache. Und wenn das beschissen wäre, dann würde es das ja nicht geben. Und dann könnte sich das ja auch gar nicht halten, dieser CO2-Fußabdruck-Ausgleich, dies, das. Aber ich habe es ehrlicherweise nicht gemacht. Shame on me. Ich fliege aber auch nicht so viel.
Das stimmt wohl. Und jetzt kommt wieder ein, was meistens auch so ein Satz, so ein abgedroschener Satz irgendwie ist, der auch von meistens privilegierten Leuten kommt. Daheim ist ja auch schön und da gibt es ja auch schon Ecken und wie auch immer. Und das muss ich wirklich sagen, ich freue mich sehr auf diese Reise, weil man, wie gesagt, auch was Neues kennenlernt. Aber, Und das habe ich jetzt wieder neu kennengelernt, weil wir letzt eine Bergtour gemacht haben und da in heimischen Gefilden unterwegs waren. Und man muss auch dazu sagen, ich habe Höhenangst und ja, wahrscheinlich jetzt nicht ultra heftig, aber auch nicht wenig, so. Und trotz dessen, dass ich diese Angst habe, war das für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und auch da, wenn man dann auf diesem Berg ganz oben gesessen hat, und ich habe da ein bisschen gesessen, weil ich die letzten 10 Meter zum Gipfelkreuz oder wie viel das waren, dann nicht mehr machen wollte, weil ich genau weiß, so, wenn ich ganz oben auf dem Grat sitze, links geht's runter, rechts geht's runter, da drehe ich durch. Und mein Abstieg danach hat es ja bestätigt, dass ich auch im Hochgehen vielleicht ein bisschen besser bin als im Abgehen. Das ist, glaube ich, normal, schätze ich, weil man im Abgehen ja immer diesen
Abhang sieht. Weiß ich nicht, ich hab's ja nicht.
Ist ja auch egal, was ich damit sagen wollte, als ich dann da saß und gewartet habe, dass ihr den Gipfel das Gipfelkreuz besichtigen könnt. Und mir hat es gereicht, dass ich halt eben aus der 10 Meter Entfernung gesehen habe. War für mich oben. Diese Natur da und diese Landschaft, die auch wirklich sehr, sehr schön ist. Und von daher auch hier ein kleiner Service von mir. Schaut euch das alles an. Das ist schön.
Ja.
Nicht nur woanders.
Also ich habe mir auch gedacht, als wir die Wanderung gemacht haben, ist ja auch eine der Off-Season-Activities, die man ja auch viel zu selten macht, habe ich mir gedacht, ey, eigentlich müsste man viel öfter an einem Easy-Trainingstag einfach auf den Berg steigen. Also
da muss ich widersprechen. Ich habe von diesem Bergabgehen seit 2 Tagen den Muskelkater meines Lebens in den vorderen Oberschenkeln. Ich wollte heute laufen und bin beim Loslaufen fast auf die Schnauze geflogen.
Ja, das ist aber voll süß. Und ich finde, also da merkt man halt aber, glaube ich, auch, dass du einfach nicht so viel in den Bergen drin gewesen bist, so als Kind. Und also ich gehe jetzt auch nicht die ganze Zeit bergsteigen, aber irgendwie, also ich habe schon auch Muskelkater gehabt, so an exponierten Stellen, aber insgesamt geht es mir jetzt heute schon wieder gut. Und also gestern habe ich es auch gemerkt.
Und das war nicht vom Hochgehen, sondern vom Runtergehen.
Ja, natürlich, das Runtergehen ist das Harte. Das Raufgehen, das ist ja der Grund, warum Bergläufer so gut regenerieren aus irgendeinem, also ich kann nicht sagen aus welchem Grund, aber Bergläufer können sehr schnell wieder sozusagen ins Leistungstraining einsteigen. Und wenn du halt eben Up and Downhill machst, dann ist das deutlich, braucht die Regeneration deutlich länger, weil einfach natürlich das ganze Gewicht auf deine Muskeln geht. Und das ist halt extrem anstrengend, das auszugleichen und zu stabilisieren für einen Muskel, für ein Bein und so.
Mhm. Auf jeden Fall habe ich kurz Höhentraining geschliffen, weil wir auf 2000 Meter ungefähr waren.
Ja.
Und, aber ja, hat Spaß gemacht. Kann man, möchte ich, so rum vielleicht auch öfter mal machen. Aber es muss zu ausgewählten Zeitpunkten stattfinden, weil ich dann für 1, 2, vielleicht auch 3 Tage ein bisschen außer Gefecht bin.
Ja, aber schau, das hast du jetzt auch gelernt, wann du das dann machen kannst oder wann wir das machen können. Dass sozusagen zum einen der zeitliche Abstand zu irgendwelchen wichtigen Trainingseinheiten da ist und du auch seelisch dazu in der Lage bist, das irgendwie zu verstoffwechseln. Und wir da jetzt eben nicht mit Zeitdruck raufgehen, sondern eher, dass man halt weiß, okay, du kannst dir dann auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Abstieg, wenn es so ist.
Mhm.
Und ja, jetzt können wir da wieder ins geregelte Training einsteigen.
Mhm. Und unter Umständen könnte es auch vorgekommen sein, dass ich gewisse Passagen bodennah in einem Spinnengang durchgeführt habe. Aber es gibt keine Beweise.
Das Süßeste war immer, wenn Philipp irgendwas hatte, wo er sehr Angst hatte, hat er dann auch immer gemeint, hier müsst ihr aufpassen. Das war eigentlich das Witzigste an der ganzen Wanderung, dass er so sehr mit sich selber beschäftigt war, aber trotzdem immer, wenn irgendwas war, also er ist vorne weggegangen und wir sind so hinterher, hat er immer gesagt, hier müsst ihr aufpassen. Und dann haben wir manchmal ein bisschen uns angeschaut und uns angelächelt und dann...
Ganz kurz, ich bin...
Das war sehr süß.
Einen schmalen Weg, Schotter, fast Überhang gefühlt, nach unten gegangen. Und dieser Weg war eine Handbreite entfernt von einem Abhang, einer Felswand, die keine Ahnung, wie viel hunderte Meter in die Tiefe gegangen ist. Und es war sehr viel für meinen Kopf.
Er gewöhnt sich noch dran. Wir kriegen ihn noch dahin. Er ist ja erst ins Allgäu gezogen. Ne?
Aber ja, an sich macht es wirklich Spaß. Manche Sachen.
Wir arbeiten dran. Also. Jetzt gibt's Lasagne.
Riechst du ein paar Parmesan langsam?
Ich rieche die Lasagne. Jetzt, Freunde, eure Lasagne ist jetzt auch fertig. Lasst es euch schmecken. Wir hören uns bald wieder.
Es war schön, wieder zurück zu sein. Ein sehr schönes, altgewohntes Gefühl. Von daher freut euch auf die nächsten Wochen. Es wird dann wieder hier einige Themen zu besprechen geben. Und ja, ihr habt uns gefehlt. Ich hoffe, ihr habt uns auch vermisst. Genauso wie unsere sozusagen den letzten Atemzug dieses Podcasts, der wie immer mit einem besonderen Inhalt aufwartet. Nämlich der altbekannte, allseits geliebte Wandtattoo-Spruch für euch als Inspirationsquelle. Also Philipp, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Erst wenn ich wieder vom Berg absteige, spüre ich das Gewicht der Welt auf mir.
Höre ich da etwas Suffisanz heraus? Etwas bittere Ironie?
Weiß nicht, auf jeden Fall habe ich sehr viel auf mir gespürt beim Absteigen. Und viel davon war Angst.
Ja, wie gesagt, so Ängste haben wir alle. Müssen wir alle aufpassen aufeinander. Von daher gönnen wir uns jetzt erstmal Lasagne und sprechen dann beim nächsten Mal wieder drüber. Wie es geschmeckt hat und welche jetzt besser war.
Gibt nur eine richtige Antwort. Aber das wirst du auch noch lernen. Also
machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Guten Hunger.
Tschüss.